Luftpost von Sven Rentschler, der Podcast, bei dem es um gesunde Luft geht. Ich stelle euch hier neue Technologien, interessante Persönlichkeiten und smarte Produkte vor, die uns dabei helfen, damit wir alle auch zukünftig noch saubere Luft atmen können.
Ja, wir reden ja jetzt immer von Aerosolen und von luftgetragenen Partikeln. Aber wo entstehen die denn überhaupt bei Werkzeugmaschinen oder wo kommen die überhaupt her? Wie kann so ein Kühlschmierstoff überhaupt verdampfen?
Oh, viele Fragen, viele Fragen. es sind verschiedene Punkte, wo man da in Betracht ziehen muss. Also einmal logisch, da wo das Werkstück bearbeitet wird, also wo das Span entsteht, wo Material abgetragen wird, da muss ja gekühlt und geschmiert werden. Mhm. Also da entsteht was, also da entstehen Dämpfe und Aerosole. Was oft komplett total unterschätzt wird, ist die Spindel, also wo das Werkstück eingespannt ist. Das sind ja an modernen Werkzeugmaschinen zigtausende von Umdrehungen. Und je höher die Umdrehung ist, desto, und da spritzt der Kühlschmierstoff oft auch, trifft auf die Spindel, die mit vielen tausenden Umdrehungen rotiert. Mhm. Und wenn da der Kühlschmierstoff drauf spritzt, wird es dermaßen zerschlagen, dass auch da dadurch also ganz kleine Aerosole entstehen. Und der dritte Punkt ist dann noch der Druck, mit dem der Kühlschmierstoff eingebracht wird. Je mehr Druck, also da gibt es Maschinen, wo man mit 70, 80 Bar diesen Kühlschmierstoff reinbringt. Okay. Und je mehr Druck man da drauf hat, das ist dann ähnlich wie so einem hochmodernen Industriedampfstrahler. Mhm. Auch da wird dann wieder die Flüssigkeit extrem zerstäubt. Und sag mal, das sind so die Hauptquellen, die drei, wo Kühlschmierstoffe entstehen. Und dann eben das Nächste, das Vierte, was jetzt noch in deine eine Frage gepackt hast, ist das Verdampfen. Also klar, wo ich viel Hitze habe, wo ich unheimlich viel Energie habe, ist es dann oder kann es dann passieren, dass es nicht nur zerstäubt wird, also kleine Tröpfchen habe, sondern dass dann sogar noch verdampft wird. Mhm. Also wo ich dann, wo Flüssigkeit vom Aggregatzustand flüssig in dampfförmig übergeht, aufgrund von extremer Hitze, extremem Druck, kann uns das auch noch passieren. Also das ist die vierte Antwort in deine eine Frage.
Okay. Ich denke, das wird immer mehr ein Thema werden wahrscheinlich, weil die ganzen Dreh- und Fräsmaschinen arbeiten mit immer höheren Drehzahlen. High-Speed-Milling spricht man ja schon. Da werden auch die ganzen zerstäubten Partikel vermutlich immer kleiner werden, vermute ich mal.
Ja, das ist ja im Produktionsbereich so die Taktzahlen. Also man möchte immer mit weniger Zeit noch mehr Stückzahl rausbringen. Und da geht es dann oft gar nicht mehr anders, dass man nur noch in die Extreme geht. Also extreme Spindelumdrehungen, extreme Kühlschmierdrücke. Und dann eben extreme Werkzeuge, die ganz extrem ins Span abheben. Und bei all dem ist das mehr und mehr ein Problem, dass man nicht nur luftgetragene Aerosole hat, sondern wirklich verdampfte Flüssigkeit. Ich weiß noch, mit einem Vertriebskollegen, mit einem Kollegen von Andreas, mit dem Sascha Kess aus Bayern, war ich damals bei den Berufsgenossenschaften. Die haben uns gesagt, weil die dann auch viel in Maschinenbaubetriebe gehen und Messungen machen und eben die Luftbelastung messen. Und die sagen, oder haben uns berichtet, sie kommen mehr und mehr in Betriebe, wo luftgetragene Tröpfchen, Aerosole gar nicht mehr das Problem ist. Da misst man oft gar nichts. Mhm. Also wir haben ja hier auf dem Tisch beim Andreas so ein Partikelmesser liegen. Mit dem misst man kleine Tröpfchen. Mhm. Wir haben die uns berichtet, mit dem Sascha war ich damals in Augsburg, da gehen die dann mit so einem Partikelmessgerät in Maschinenbaubetrieb rein, eine Werkzeugmaschine, und wollen die Partikelchen messen und das Messgerät misst gar nichts mehr. Okay. Weil die Maschine so extrem ist, dass fast 100% von der Luftbelastung nicht mehr luftgetragene Tröpfchen sind, sondern verdampfte Flüssigkeit.
Okay.
Aber da muss dann bei uns, wir haben das Messgerät auch bei uns, unser Service, das FID-Messgerät, also Flammenionisationsdetektion, da kann man dann für C, verdampft Kohlenstoff messen. Da kann man eben messen, was haben wir an verdampfter Flüssigkeit. Mhm. Und das schlägt dann voll aus.
Ja.
Und der Partikelmesser sagt, oh, die Luft ist gut. Also,
ja, gut,
also das als lange Antwort auf deine kurze Frage.
Ja.
Aber das ist ganz oft ein Riesenproblem.
Man hört ja eigentlich immer nur von der Partikelmenge, die im Raum belastet wird. Aber ich sag mal, die Menge muss jetzt natürlich auch mit der Partikelgröße. Das ist ja genauso ausschlaggebend, wie groß die Partikel überhaupt sind.
Ja, und man muss sich das Gesamte anschauen. Mhm. Also große Partikel, kleine Partikel bis hin zum Verdampften.
Mhm.
Das ist das gesamte Spektrum. Verdampfte, also da hat man dann Moleküle,
ja,
bis hin zum großen PM10-Partikelchen.
Mhm.
Diese gesamte Bandbreite muss man sich anschauen.
Aber ihr könnt es theoretisch messen. Also ihr habt das Equipment dazu, das messen zu können in einem Werkzeug.
Wir ins FID, also mit dem das, was beim Andreas liegt, ist ein Handpartikel. Da gibt uns so eine erste Idee über Partikel, viele kleine, große Partikel. Und wenn wir ganz spezielle Maschinen haben, da werden wir dann vorsichtig nehmen, sogar unser FID-Messgerät mit. Das ist dann eine recht aufwendige Messung, ein großes Messgerät. Aber mit dem können wir dann sogar messen, was wir an verdampfter Flüssigkeit haben. Und da passiert es uns dann immer wieder, dass wir, wie gerade geschildert, mehr verdampft wie noch als Tröpfchen in der Luft haben. Und wenn wir das dann haben, also wenn wir verdampfte Flüssigkeit haben, Dampfgas, das schießt uns natürlich durch so einen Luftreiniger durch.
Ich wollte gerade sagen, mein Dampf wird gar nicht mehr für uns oder wird gar nicht mehr möglich sein abzuschalten.
Nee, das ist ein Molekül. Wie willst du ein Molekül filtern oder durch Schwerkraft ausschleudern? Das ist unmöglich. Da musst du dann die Flüssigkeit erst wieder kondensieren und das haben wir beim Andreas stehen, so ein Bauteil, wo wir einsetzen, Andreas, dass wir wieder aus Dampf Tröpfchen machen. Und erklärst du mal, wie das funktioniert. Ja?
Genau, also das ist ein sogenanntes Pipe. Das nutzen wir zur Kondensation. Das tun wir quasi immer, also wenn es um Dampf geht, tun wir das unserem Kompaktgerät vorschalten.
Also hier praktisch, hier vorne drauf kommt das hier. Mhm.
Ja. Genau, richtig. Und dann haben wir hier ein Einstellmechanismus, wo ich quasi die Öffnung auf- oder zumachen kann.
Mhm.
Und dementsprechend kann ich so steuern, wie viel Falschluft, also Raumluft, wir zusätzlich einsaugen, um quasi über dieses Delta T, was wir quasi haben, eine Kondensation zu erzeugen.
Praktisch ist die Raumluft dann eine andere Temperatur wie die Maschinenluft, vermute ich mal.
Ja, ja, natürlich. Ja. Ich meine, wenn wir von Dampf reden, guck dir einen Kochkessel an. Wenn du das Wasser aufheizen sollst, das, was da aufsteigt, das ist Dampf.
Ja.
Ist zwar sichtbarer Dampf, Maschinenbau gibt es auch eher nicht sichtbaren, aber im Endeffekt ist das Gleiche. Und das kriegst du halt wirklich nur raus, wenn du eine Kondensation erzwingst.
Mhm.
Und die Kondensation, das kann ich schon mal zeigen, machst du mal auf, das sieht man dann ja sogar, das ist ein Edelstahlkondens, also da filtern wir nichts, sondern das ist reine Kondensationshilfe, wo man in dem Edelstahlgestrick eine Oberfläche ausbilden und durch dieses Drahtgewebe haben wir unheimlich viel Oberfläche, wo wir dann wieder mit Hilfe von der Luft, die wir über die Schlitze einsaugen, Delta T haben, Kondensation auslösen.
Richtig.
Also da wollen wir nichts filtern oder vorabschalten, sondern rein Gasphase wieder zu flüssig machen, also der umgekehrte Weg, nicht verdampfen, sondern kondensieren.
Mhm.
Und das passiert praktisch vor dem Gerät, damit wir dann im Gerät wieder luftgetragene Tröpfchen haben, die wir abschalten können. Mhm.
Ja. Jetzt sehe ich gerade hier in dem Modell, haben wir theoretisch auch so ein Gestrick drin. Und das dann vermutlich auch nochmal diese Partikel vergrößern.
Ja, also hier ist praktisch kondensieren und hier im Gerät tun wir agglomerieren. Also PM1, also kleiner 1 Mikrometer, ist zwar ein luftgetragenes Partikelchen beispielsweise, aber ein Partikelchen mit auch fast keiner Masse. Und wir tun uns natürlich im Abscheider dahinter einfacher, wenn die, je größer sie sind, desto mehr Masse sie haben. Sind desto mehr Masse sie haben, desto einfacher bekommen wir sie abgeschieden. Und da hilft uns der Agglomerator als Rauch wieder. Der Agglomerieren, auch hier wollen wir nicht filtern oder vorabscheiden, sondern Agglomerator, sage ich mal, da haben wir eine hohe Kollisionswahrscheinlichkeit von zwei kleinen Partikelchen, die dann agglomerieren und ein großes machen. Und das wird dann irgendwann wieder mitgerissen. Und das bekommen wir natürlich relativ easy dann abgeschieden. Aber das sind so die Schritte, die wir gehen müssen bei einer Highspeed-Zerspannung beispielsweise, wo wir verdampft sind. Da braucht es dann, wie der Andi gesagt hat, unser Revenpipe, wo davor dran kommt. Dann tun wir erst einmal kondensieren, dann tun wir agglomerieren und dann tun wir abscheiden.
Also das haben wir auf den Punkt gebracht, umso größer die Partikel sind, desto einfacher kriegt man sie aus der Luft noch heraus.
Ja, genau. Also bei der Kondensation im Revenpipe macht man aus verdampfter Flüssigkeit wieder flüssige Flüssigkeit. Genau. Ja, hört sich jetzt blöd an, aber ist ja so. Wir kondensieren aus der Gasphase wieder rein ins Flüssige. Das ist so der erste Schritt. Und beim Kondensieren entstehen dann aus Luft, also Moleküle, dann wieder Aerosole, Tröpfchen. Aber die können dann alles noch recht klein sein. Ja. Und dann kommt der zweite Schritt, wo wir sie agglomerieren, wo wir dann über Kollision von vielen kleinen Partikelchen dann im zweiten Schritt größere machen. Und dann hast du recht, dann sind sie wieder einen Tacken größer und dann bekommen wir sie über mechanische Abscheidung in den Griff. Aber das ist halt wie so oft in der Luftreinhaltung. Das müssen Schritte sein, eins nach dem anderen mit Sinn und Verstand. Wenn man da rumrennt und einen Blödsinn erzählt und ein Gerät, das kann alles, ja, Pfeifendeckel, das gibt es einfach nicht. Das muss einfach mit Verstand auf die Anwendung ausgelegt werden. Deswegen kommt er immer und immer wieder mit seiner Checkliste, weil er über seine Checkliste, wenn die ausgefüllt wird, also die Checkliste verlinken wir im Videobeschrieb, aber da bekommt Andreas eben eine Idee. Braucht es den ersten Schritt? Ja, nein. Ja. Braucht es den zweiten Schritt? Ja, nein. Oder ist es so easy, dass wir nicht mal das brauchen? Aber da muss man abfragen, da muss man sich austauschen und so kann man dann sich einen sinnvoll modular aufgebauten Luftreiniger einsetzen, der dann wirklich für die Anwendung Sinn macht und konzipiert ist. Ja. Ja.
Was bedeutet das jetzt für den Maschinenbediener, wenn der an der Maschine steht? Gehen wir mal von der Fräsmaschine auf, der macht seine Kabine auf. Was hat er da für eine Belastung, wenn er die Kabine aufmacht? Oder was macht das Gerät, wenn die Kabine aufgeht? Gibt es irgendwelche eingebauten Features, dass die Maschine dann irgendwie ausgeht oder erst anfährt? Oder?
Na gut, also im Idealfall ist es ja so, dass wenn die Maschine aufgeht, muss es so sein, dass der Maschinenbediener nicht in der Rauchwolke steht.
Ja, richtig, richtig. Deswegen sind die Geräte meistens eigentlich so programmiert, auch von der Fräsmaschine oder Drehmaschine her, mit einer Nachlaufzeit. Okay. Also das sprich, der macht die Tür auf, dann läuft das Gerät auf jeden Fall noch 30 Sekunden, 60 Sekunden nach, je nachdem, wie es hinterlegt ist, programmiert ist. Aber im Endeffekt tun wir ein bisschen über den Unterdruck, was wir im Gerät haben, die Drehzahl steuern, dank unserem FU, was wir drin haben, über die Herzzahl. Und das erkennt quasi, wenn der vorne die Tür aufmacht, erkennt das quasi und tut dementsprechend gleich die Herzzahl, also die Umdrehung, anpassen, sodass der Nebel, was eigentlich rauskommt, eigentlich direkt wieder in die Maschine zurückgezogen wird und abgesaugt wird, sodass der Bediener gar nicht erst.
Und dieser FU, der ist standardmäßig verbaut, oder?
Genau, den haben wir standardmäßig
drin. In jedem Gerät?
In jedem Gerät.
Okay.
Das ist ja eine tolle Hilfe, der FU, der praktisch über die Stromaufnahme einen Zustand vom Gerät erkennt. Mhm. Also sogar vorausschauende Wartung ankündigt über eine orangene, hell leuchtende LED. Mhm. Erkennt der Motor, holla, jetzt brauche ich mehr Stromaufnahme wie üblich, damit ich meine Sollluftmenge erreiche. Ja. Und das kündigt er erst einmal mit einem orangenen Signal an. Und wenn es dann ganz krass wird oder er seinen Betriebspunkt gar nicht mehr erreicht, erst dann kommt eine rote Indikation. Aber all das sage mal, erkennen wir über Stromaufnahme im FU, jetzt ganz vereinfacht formuliert.
Gut, ich kenne es von früher, über Überdruck und Unterdruck gemessen wird. Und ja, genau, das war nie wirklich genau.
Genau. Ne? Also bei uns ist ja wirklich die Stromaufnahme, wo wir auf dem FU eine kleine Software laufen haben. Da sind eben Bereiche definiert. Und klar, so ein Gerät hat eine Soll-Luftmenge. Und die ist beim Soll-Strom erreicht. Und solange das einigermaßen im Bereich ist, wird es über grün angezeigt. Aber wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel was verstopft und der Ventilator Vollgas im Schweiße steht und trotzdem die Soll-Luftmenge nicht mehr erreicht, dann wird es über eine LED angezeigt. Aber das sind halt lauter so Punkte, wo man ja, die Geräte auch modular spezifizieren können und adaptieren können auf die Anwendung. Das ist auch ein riesen Vorteil. Wir können hier sogar so weit gehen, dass wir hier den Schalldämpferdeckel abnehmen und noch ein Modul aufsetzen, ja, das dann für ganz spezielle Verbrennungsprozesse ein Rauchfilter ist, der dann aber nur dann draufkommt und nicht wie andere, die so Wegwerf-Schwebstofffilter, sauteure Filter in der Entsorgung und in der Anschaffung, die das immer drauf machen. Bei mir machen sie drauf, wenn sie Sinn machen. Mhm. Wenn sie für die Anwendung Sinn machen, genau wie es der Andreas mit seinem Kondensator erklärt hat. Der kann Sinn machen, wenn wir verdampfte Flüssigkeit haben, aber ganz oft macht das Ding, macht es auch keinen Sinn, dann lassen wir es weg. Und so können die Geräte modular wachsen und von Anfang an modular spezifiziert werden. Und wie ich es vorher in einem anderen Video schon gesagt habe, das ist Andreas' Aufgabe, dass er das eben abfragt, in Abstimmung mit Maschinenbediener, Anwender, spezifiziert und dann die Geräte modular wachsen lässt. Und ist ja auch schön für den Kunden, hast du ja auch oft, dass bei so Zulieferbetrieben sich die Anforderungen ändern.
Ja, natürlich. Natürlich.
Und also dann muss es nicht runtergeschmissen werden, dann können wir es modular anpassen. Ja?
Genau, also das kommt auch öfters vor, dass die auch mal ihre Bearbeitungsmaschine komplett austauschen. Ja. Und dass sie das Gerät halt nicht neu kaufen müssen, setzen sie es da genau ein. Und dann kann man gucken, brauche ich noch was zusätzlich oder reicht das, was drin ist? Oder kann ich sogar auf was verzichten, sodass die halt nicht extra zwingend komplett was Neues kaufen müssen.
Aber meinst du, so sind wir jetzt draufgekommen, das Thema von verdampfte Kühl- und Schmierstoffe, das ist schon ein ganz großes Thema, weil halt die Zerspannungen immer extremer werden. Und da muss man dann schon aufpassen, dass man eben solche Komponenten mit reinnimmt oder ganz spezielle Anwendungen. Das ist ja, sagen wir jetzt nicht der typische Maschinenbau, aber mein Kollege geht ja gerne in Brauereien. Also nicht zum Verkosten, sondern zum Arbeiten und selbst da war das ein Thema verdampfte Flüssigkeit. Ja, erzählst du mal, was da gehabt
richtig, hast. Richtig, genau, da ging es darum, so eine große Brauerei, die haben ja mehrere Sudkessel und der Dampf, was da entsteht, den dürfen die heutzutage gar nicht mehr direkt in die Atmosphäre rausblasen, sondern die müssen das auch schon vorneweg komplett trennen, also quasi diese ätherischen Öle, was da entstehen, die müssen vorher raus. Mhm. Und da haben wir das dann auch mit einem Kompaktgerät quasi gelöst, wo aber auch eine integrierte Besprühung drin hat und zusätzlich über einen Kamin noch Falschluft zieht. Also wir haben da zwei Systeme sogar zur Konditionierung eingebaut oder installiert, dass wir quasi im ersten Schritt über den Kamin Falschluft von der Atmosphäre ziehen, um da schon eine Vorkondensation zu erschaffen und dann im Gerät dank der Besprühung die eigentliche Konditionierung. Okay. Und so haben wir das jetzt komplett in den Griff gekriegt und die sind top zufrieden.
Da haben wir praktisch in ähnlicher Weise so eine Art Revenpipe in den ihre Ansaugleitung gehabt. Ähnlich, nicht selbe, aber ähnlich, wo dann schon mal kondensiert wurde. Und dann hat man noch zusätzlich im Gerät hier Düsen und eine Besprühung drin, ähnlich wie man es von einer Geschirrspülmaschine kennt, aber jetzt weniger um die Abscheider zu reinigen, sondern um kühle Flüssigkeit als Art Luftwäsche einzuspritzen, die dann nochmal dafür gesorgt hat, dass kondensiert wird aus dem Brauprozess, was man eben nicht um die Gelbung blasen darf. Und ja, ich muss sagen, das war nicht ganz einfach, weil man da auch permanent brutal Flüssigkeit zusätzlich einspritzen. Und da haben wir schon ja, kann man sagen, am Anfang schon, war schon ein Challenge für uns, ja, das vom Liquid, vom Flüssigkeitsmanagement in den Griff zu bekommen, weil da wirklich Flüssigkeit im Gerät gestanden ist, wo dann auch wieder sauber wegzutransportieren war. Und aber zu guter Letzt haben wir das wirklich in den Griff bekommen. Jetzt ist der in ganz Europa in allen Brauereien unterwegs und sagt zu mir zum Arbeiten. Das war unsere Luftpost-Podcast-Episode. Ich hoffe, es war viel Interessantes für euch dabei. Über eine positive Bewertung und ein Abonnement würde ich mich sehr freuen. Und dann bis bald, bis zur nächsten Luftpost von Sven.